Liebe Hörerinnen und Hörer, man schrieb das Jahr 63 vor Christus. In Rom lief ein Prozess, der die Weltstadt in Atem hielt. Ein prominenter Senator mit Namen Gaius Rabirius stand unter der Anklage des Hochverrats. Ein Hochverräter konnte damals unter bestimmten Bedingungen mit einer Sklavenstrafe belegt werden, die ansonsten für Römer verboten war. Er konnte ausgepeitscht, ja sogar gekreuzigt werden. Rabirius war reich. Er hatte die beiden derzeit berühmtesten Prozessredner für sich eingespannt. Ihre Namen Hortensius und Cicero. Im Gespräch des Cicero findet sich ein Bezug auf die drohende Strafe der Kreuzigung. Und dabei lesen wir die höchst bemerkenswerte Stelle, die übersetzt folgendermaßen lautet: Wenn schon eine Todesstrafe in Erwägung gezogen wird, so wollen wir in Freiheit sterben. Ein Henker jedoch, ein Verhüllen des Hauptes und allein schon das Wort Kreuz sei nicht nur Verbannt von Leib und Leben römischer Bürger, sondern sei sogar fern ihrem Denken, ihren Augen, ihren Ohren. Liebe Hörerinnen und Hörer, allein schon das Wort Kreuz sollte aus dem Vorstellungsbereich der Römer, aus ihren Augen und Ohren verbannt werden. So fordert es Cicero. Lässt es sich deutlicher sagen, dass fortschrittliche und emanzipierte Weltbürger nicht einmal einen Gedanken an diesen unwürdigen Schandpfahl verschwenden wollten? Das, wie gesagt, geschah im Jahre 63. vor Christus. Blättern wir weiter. Im Jahre 64 nach Christus stirbt in eben demselben Rom ein galiläischer Fischer einen besonders erbärmlichen Kreuzestod, nämlich mit dem Kopf nach unten, weil er sich nicht für würdig hält, so zu sterben wie sein Meister Simon Petrus. Allein schon dieses Faktum zwingt schon zu der Frage: Wer war dieser ungewöhnliche Mann? Ein gewöhnlicher Fischer, wenn man nur den Anfang sieht, von seinem Bruder Andreas zu Jesus geführt, ein Gefolgsmann der ersten Stunde. Doch diese erste Stunde bekommt eine Perspektive, die sich verlängert bis an das Gestade der Ewigkeit. Der Petersdom über dem Grab des Mannes errichtet, der vom Fischer am See zum Menschenfischer berufen wurde, hält diese Ewigkeitsperspektive in Goldmosaik als Basisfries der gewaltigen Kuppel im Inneren fest. Tu es, Petrus, lesen wir hier. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Wir alle kennen diese ewigkeitsschweren Worte. Nehmen wir die Titel hinzu, die ein Papst zu tragen hat, dann türmt sich auf dem Fundament des Petrus immer mehr auf. Bischof von Rom, Stellvertreter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten, Summus Pontifex, also oberster Brückenbauer, schließlich Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Souverän des Vatikanstaates, Servus Servorum Dei, Diener der Diener Gottes. Seit gut 10 Jahren, seit dem päpstlichen Jahrbuch 2006, fehlt der Titel Patriarch des Abendlandes, aber auch die anderen Namen sind schon sehr, sehr viel und schwer. Was heißt das? Triumphalismus, gewiss. Ein Übermensch also, dieser Petrus? Aus der Gloriole des Petersdomes betrachtet, mag es vielleicht so scheinen. In die 2000 Jahre Papstgeschichte hinein verlängert, möchte man es auf den ersten Blick hin glauben. Doch ein Rückgriff auf den biblischen Petrus sieht da wie ein Absturz aus. Wenn man zum Beispiel im Hinblick auf die Karwoche die hochdramatische Szene im Innenhof des hohepriesterlichen Palastes herausgreift. Es ist eine Szene in der Nacht. Da ist kein Zufall am Werk. Denn in dieselbe Nacht war zuvor schon ein anderer aus dem Zwölferkreis verschwunden, Judas Iskariot. Der Evangelist Johannes erwähnt es ausdrücklich. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Nacht ist mehr als eine Zeitangabe. Nacht weist oft hin auf den Wirkraum des Bösen, des Dämonischen, ja des Teufels. Und in diese Nacht ist nun auch Petrus hineingetreten. Zwielichtig umzuckt vom Feuerschein im Innenhof des hohepriesterlichen Palastes. Dorthin ist er dem gefesselten Jesus gefolgt. Aber diese Nachfolge geschieht nur von fern, wie Lukas erzählt. Die direkte öffentliche Nachfolge ist verkommen zu einem Hinterherschleichen auf Distanz. Was mag im Innern des Petrus vorgegangen sein? Äußerlich unverdächtig setzt er sich zu den Schergen um das Feuer. Das Blickfeld, in dem jeder auf ihn schaut, ist eröffnet. Im 22. Kapitel bei Lukas hört sich das so an. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und bemerkte, du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte, nein Mensch, ich nicht. Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte der Herr sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Soweit Lukas. Frau, ich kenne ihn nicht. Nein, Mensch, ich nicht. Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick krähte ein Hahn, da wandte sich der Herr um und blickte Jesus an. Hand aufs Herz, wäre Ihnen ein Blitzschlag aus heiterem Himmel in unmittelbarer Nähe nicht lieber als dieser Blick von Jesus? Ein Blick durchdringend und entlarvend, ein Blick hoheitsvoll und in die geheimsten Seelenspalten eindringend, ein Blick, der das Herz zerreißt und spaltet, ein Blick, der alles ans Licht bringt, alles, auch das Infamste, dieses Frau, ich kenne ihn nicht und dieses Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Der Verrat des Judas endete mit dem Strick. Der Verrat des Petrus in einer Flut bitterer Reuetränen. Und diese Flut wird zur Strickleiter für das neue, viel intensivere Verhältnis. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Von keinem anderen Apostel wird solches berichtet. Die dreimalige Verleugnung seines Meisters bleibt wie eingebrannt auf seinem Sehnengrund. Und dieses Brandmal ist zugleich das Schandmal seines Lebens. So will es jedenfalls scheinen. Und doch wird auch dieses Schandmal der Verleugnung erlöst in das neue Leben des Auferstandenen. Wie anders wäre sonst der dreimalige Auftrag an Petrus zu verstehen am See von Tiberias, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Diese Einsetzung auf den Stuhl Petri feiern wir heute am Fest der Kathedra Petri. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Feiertag. Dazu segne Sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.